Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM natürlich auf der 102,6 Megahertz, euer Power- und Lieblingssender hier in Ulm zu hören. Die Plattform heute mit einem Gast von der Fakultät Informationsmanagement der HNU in Neu-Ulm. Ich begrüße sehr herzlich den Herrn Professor Dr. Stefan Fauser. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie waren noch nicht bei uns, deshalb dürfen Sie sich selbstverständlich, wie es sich gehört, erstmal sich mit Ihrem akademischen Werdegang und dann vielleicht auch ganz kurz Ihre Fakultät an der HNU bitte vorstellen.
Sehr gerne. Ich bin Professor für Data Analytics seit September 2020, also ein recht neuer Neuzugang an der HNU. Ich bin auch recht regional, das heißt, ich hatte am Institut für Neuroinformatik an der Universität in Ulm promoviert. Das ist vielleicht auch noch ein nettes Zusatzwissen. Die Fakultät für Informationsmanagement an der HNU bietet gute Studiengänge im Bereich Business plus, ich sage jetzt mal was Fachliches sozusagen an. Also das sind dann einfach immer nette Kombinationen, in denen man eben Wirtschaft mit etwas Fachlichem kombiniert und sind durchaus für Studierende interessante Studiengänge. Vielleicht zu meiner Natur, Data Analytics, was bedeutet das? An dieser Stelle hätte ich aktuell Vorlesungen wie Predictive Analytics and Data Mining, aber auch ein bisschen Mathematik und Statistik. Und ich forsche auch im Bereich Data Analytics.
Sehr schön. Zu Ihrem Studiengang kommen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher. Da machen wir noch ein bisschen Werbung für das DSM oder DSM, was wahrscheinlich dann alles in der internationalen Hochschule heißt. Jetzt kommen wir aber zunächst mal zu dem Thema Data Science und KI, künstliche Intelligenz. Fangen wir mal mit dem ersten an, mit Data Science. In jeder Munde, jeder weiß es, aber wir fangen natürlich wissenschaftlich geordnet an. Erstmal bitte eine Definition von Ihnen oder gibt's oder tut sich da schon die Wissenschaft auseinanderdividieren oder gibt es eine einheitliche Sache, wo man sich darauf kann man sich einigen bei dieser Definition?
Das ist eine gute Frage. Ich muss zugeben, ich hätte zwar in anderer Reihenfolge begonnen, aber ich kann gerne mit Data Science beginnen. Und zwar die Definition ist, dass man datengetriebene Entscheidungen sozusagen fällen möchte. Das bedeutet, man hat hin und wieder, ich mache jetzt mal vielleicht jetzt ein, ja, ich sag mal ein kleines Beispiel. Man möchte zum Beispiel die Kundenzufriedenheit in einem Unternehmen zuallererst mal messen. Und damit man die messen kann, muss man sozusagen Daten sammeln. Also das ist jetzt ein sehr grobes Beispiel. Und diese Daten dann sozusagen eben auswerten auf eine wiederholbare Art und Weise. Und diese Kundenzufriedenheit, die muss dann messbar, vergleichbar sein. Und wenn man die kennt, dann kann man zumindest auf dieser Basis sozusagen eben diese unterstützten Entscheidungen finden.
Und was ist dann Ihr konkreter Beitrag? Was machen Sie an der HNU im Bereich Data Science?
An der HNU, außer in den entsprechenden Lehrveranstaltungen zu lehren, könnte ich auch noch ein nettes Forschungsprojekt nennen. Und zwar sind wir aktuell dabei, diese innere Einstellung von verbalen Äußerungen zu messen. Also das bedeutet, jemand macht eine Äußerung, naja, wie ich gerade zum Beispiel übers Radio, und dann möchte man an für sich wissen, das, was er oder sie gerade gesagt hat, steht er oder sie hinter dieser Äußerung auch dahinter? Also wird diese Meinung ebenfalls vertreten oder hat man die sozusagen abgelesen und einfach nur geäußert, weil man einfach wollte, dass das geäußert würde? Und diese innere Einstellung zu messen oder überhaupt erstmal zu erfassen und zu erkennen. Das ist eine aktuelle Forschung, an der ich zusammen mit einem weiteren Kollegen und einem wissenschaftlichen Mitarbeiter gerade dran bin. Geht jetzt dann aktuell auch schon in die Phase, dass wir an dem Paper schreiben.
Ist es dann so eine Art Lügendetektor oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das könnte man schon so sehen. Also vielleicht Lügen wäre jetzt etwas zu hart, aber bleiben wir mal beim Beispiel Bluffen. Also man ist vielleicht gerade dabei, sozusagen etwas jemandem verkaufen zu wollen, sozusagen. Also wirklich eine Art von, ich drehe es jemandem an, stehe aber selbst hinter meinen Äußerungen nicht. So etwas würde man dann erkennen.
Aber ist es nicht relativ schwierig, weil Sie müssen ja dem Programm erstmal Erfahrungswerte vorgeben und Menschen lassen sich ja auch schon täuschen. Jetzt schalten Sie ja noch das Programm dazwischen, dann ist ja die Fehleranfälligkeit noch größer, oder täusche ich mich da?
Nee, das ist schon richtig. Vielleicht wäre ja das Setting interessant, wie man solche Daten überhaupt sammelt. Also das heißt, es wird ja tatsächlich eine KI gebildet, die solche Entscheidungen fällen möchte. Wie kommt man an solche Daten ran? Was wir gemacht hatten, war eine Art Debattierclub-Setting. Das bedeutet, es gab dann sozusagen Pro- und Con-Speeches. Anschließend würde aber dann der Sprecher oder die Sprecherin sozusagen in einem Fragebogen befragt, ob man denn tatsächlich hinter der Für- oder der Gegensprechrede sozusagen stand. Also so ist die Datensammlung entstanden. Wir hatten das dann auch über LinkedIn und an der HNU und über mehrere Social-Media-Kanäle ausgeschrieben, die Daten entsprechend dazu gesammelt und dann anschließend die KI gebildet. Natürlich wäre es auch so, dass wenn man diese Umfragen falsch beantwortet hätte, zum Beispiel, dass man dann auch etwas Falsches lernen und wiedergeben würde. Das ist klar. Also das wäre die erste Antwort. Und die zweite wäre, die ist etwas komplizierter. Wo würde man denn diese innere Einstellung sozusagen vermuten? Also was wir letztendlich machen, ist, dass diese Sprache, dass aus dieser Sprache ein Spektrogramm gebildet wird. Also das wäre dieses, das geht unter Mehl-Spektrogramm. Das wäre jetzt so ein Fachbegriff. Da gibt es dann mehrere Kanäle. Da werden dann bis zu 40 genutzt. 24 wären zum Beispiel ausreichend, um die Sprache zu Text zu wandeln. 40 wäre dann sozusagen ein bisschen mehr. Und tatsächlich hatte das dann auch insofern gut funktioniert, als dass wir dann diese Klassen, also das heißt, ist für diese Äußerung oder ist die innere Einstellung entspricht dieser Äußerung eben nicht. Das heißt, das hatte dann auch mit einer relativ hohen Genauigkeit recht gut funktioniert.
In der Umsetzung ist es in Anführungszeichen nur eine Spracherkennung. Also Sie messen nicht den Puls, die Schweißbildung, die Pupillengröße oder sonstige Faktoren, sondern das würde theoretisch auch am Telefon funktionieren.
Das wäre so. Also wir haben es natürlich nicht so getestet, sondern wir hatten eine recht hohe Aufnahmequalität der gesprochenen Sprache. Fair enough natürlich. Aber in der Theorie ja, es würde auch am Telefon funktionieren. Was auch bestimmt interessant ist, und da sind wir gerade dran, wäre, wie viel in Sekunden sozusagen muss man denn sprechen, um eine möglichst genaue Einstellung tatsächlich festzustellen. Aber ebenfalls fair enough, was passiert in den Fällen, in denen diese Erkennung nicht geklappt hat, woran liegt es, kann man diese Genauigkeit sozusagen noch verbessern, was ist hier sozusagen die genaue Ursache, warum es nicht geklappt hat, respektive was ist denn die genaue Ursache, warum es geklappt hat. Da käme man nämlich zum Bereich, die KI-Modelle zu verstehen, und zwar nicht nur zu verstehen, wie man ein solches KI-Modell bilden kann, sondern auch zu verstehen, wie man ein solches KI-Modell erklären kann. Also das ist dann ein recht anspruchsvolles Gebiet. Da bin ich auch ein bisschen dabei, und es ist auch sehr, sehr relevant und aktuell, die KI-Modelle erklären zu wollen. Da stecken wir aber in den Kinderschuhen.
Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Ihrem Spracherkennungssystem. Das bedeutet, Sie müssen ja aber dann dem Programm sagen, wenn die Stimme hoch, runter, lauter, unsicherer wird, dann ist es ein Indiz für das und das. Ja?
Ja.
Weil das Programm kann es ja nicht selber. Sie müssen jemanden, arbeiten Sie dann mit Psychologen oder Linguistikern zusammen? Oder woher haben Sie dieses Wissen, dass ich am Timbre schon erkennen kann, das stimmt, der meint es gar nicht so?
Es ist eine relevante Frage, aber tatsächlich arbeiten wir aktuell leider mit weder noch zusammen. Das heißt, wir hatten relevante Literatur in diesem Bereich sozusagen natürlich gelesen, aber es gäbe noch aktuell keine Zusammenarbeit mit den entsprechenden Personen. Ich denke allerdings, dass das Modell, an dem wir eben arbeiten, das ist tatsächlich eine Art Walking-Modell sozusagen. Für alles Weitergehende wäre bestimmt eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit weiteren Fachbereichen absolut sinnvoll und notwendig.
Haben Sie dann auch schon eine Idee, wo das dann eingesetzt werden kann, oder sind Sie da im rein in der Grundlagenforschung, dass Sie sagen, ich gucke jetzt erstmal, dass es funktioniert, Einsatzgebiete sind jetzt für mich noch gar nicht relevant?
Es ist tatsächlich ein bisschen schwer. Wir hatten uns viele Gedanken dazu gemacht, wo man es praktisch tatsächlich einsetzen kann. Es könnte eine Art Sprachtraining und eine Art Selbstreflexion natürlich auch sein, also selbstverständlich. Wie kommt sozusagen das, was gesprochen wird, bei den meisten anderen an? Das ist so im Sinne von überzeuge die KI, wenn man so mag, so könnte man auch denken. Tatsächlich ist uns das auch noch nicht völlig klar. Also wäre dann eher noch eine Art Grundlagenforschung.
Ja. Und das Ergebnis wäre eine Software, wo Sie sagen, wenn ich mir diese Software einsetze und ich habe einen Radiomoderator, der sagt, juhu, ich freue mich, dass ich so tolle Gäste habe, wunderbares Wetter heute, erkennen Sie sofort, nein, tut mir leid, der ist Profi, der erzählt es zwar so, aber letztendlich ist ihm das alles egal.
Also ja,
so würde es dann passieren.
So würde es passieren, ganz genau. Mhm. Wobei man natürlich gerechterweise sagen muss, so einen Datensatz, den hätten wir jetzt nicht, um das jetzt wirklich zu verifizieren. Aber das wäre wirklich die Grundidee,
ja. Mhm, aber das ist dann schon ein revolutionärer Einschnitt, wäre das ja dann schon. Also das heißt, dann kann, wenn ich sage, Siri, kauf das und das ein, dann weiß Siri irgendwann mal, das will er gar nicht.
Ne, sondern das wäre so. Aber an der Stelle, da habe ich immer noch diese Überlegungs... diese Blockade, also ich bin mir da auch nicht ganz sicher, inwiefern das jetzt für Siri sinnvoll wäre. Also das muss ich,
schon zugeben.
Ja, ja, klar.
Aber es ist ein absolut interessantes Thema. Das war ja dann schon ein Einsatzgebiet, ein Beispiel, wo Sie dran forschen. Klingt sehr interessant. KI, ein großes Gebiet. Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet mit Ihrem einen Schwerpunkt Forschungsprojekt. Kommen wir aber trotzdem nochmal zu KI ganz allgemein. Glaubt ja auch jeder, dass er weiß, was KI ist. Ist ja in aller Munde. Gibt es da auch eine gültige Definition, dass man mal sagt, wo man es abgrenzen kann, was dann KI nicht ist oder nicht sein kann oder nicht sein wird?
Sehr gerne. An für sich wäre es natürlich immer besser, mal mit ein paar Definitionen zu beginnen. Deswegen bin ich auch sehr, sehr, sagen wir mal, erfreut, dass wir jetzt ein bisschen dazu kommen. Tatsächlich gibt es mehrere Definitionen, das muss ich auch dazu sagen. Meine beliebteste Definition einer KI, die findet zum Beispiel auch in einem BMBF-Antrag Geltung. Also das heißt, wenn man jetzt ein Forschungsvorhaben hätte und das muss ein KI-System beinhalten, dann würde dann die BMBF, das heißt der Bund, dann auch auf eben die folgende Definition achten, dass solch ein System drin wäre. Und das wäre, es ist ein System, ein intelligentes System, das in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und aus den Auswirkungen der Entscheidungen ebenfalls zu lernen. Also das bedeutet, sich selbst zu verbessern. Das wäre im Prinzip die Definition eines KI-Systems. Der letztere Anteil, sich selbst zu verbessern, wird, ich sage jetzt mal, in vielen Fällen tendenziell eher weggelassen, wäre aber natürlich schon ein wichtiger Anteil, um tatsächlich von einem richtigen KI-System sprechen zu können.
Dann hätten wir sozusagen das, was beim Menschen des Lernen entspricht.
Ja, das könnte man tatsächlich sehen. Also das wäre dann wie beim Menschen. Der Mensch trifft ja auch Entscheidungen. Er ist in einer Umgebung. Es gibt ein Problem. Also in der Regel gibt es immer ein Problem. Manchmal ist es ein großes Problem. Manchmal ist es ein kleines Problem. Manchmal hat es auch mit wie groß wird das Problem empfunden zu tun. Aber es sind Probleme. Man trifft Entscheidungen basierend auf diesem Problem. Und beim nächsten Mal hat man entweder was dazugelernt sozusagen oder auch nicht. Das ist auch Alltag.
Was limitiert denn jetzt jetzt die KI, der Schachcomputer ist ja immer ein gern genommenes Beispiel, den gibt es ja schon relativ lang, da versagen ja jetzt schon die Schachgroßmeister reihenweise gegen den Schachcomputer. Ja?
Ja.
Was limitiert die KI? Was sind die Faktoren? Ist es die Menge der Möglichkeiten? Ist es die Geschwindigkeit und der Speicherplatz? Kann es ja wahrscheinlich nicht sein. Oder ist es einfach dieser etwas weiche menschliche Faktor, den man nicht unterbringt?
Ja, vielleicht ist das mit dem Schach ein gutes Beispiel, denn wenn man das Schachspiel als Nullsummenspiel betrachtet, dann werden ja in der Regel, ich sage jetzt mal, Methoden aus dem Bereich Game Theory sozusagen eingesetzt. Also im einfachsten Fall sind das dann wirklich Suchalgorithmen sozusagen. Also man geht ein bisschen in die Tiefe, man spielt es gedanklich durch. Das heißt, ich habe einen Zug, mein Gegenspieler hat einen Zug, ich habe wieder einen Zug. Und dann geht man möglichst viel in die Tiefe und versucht dann, in diesen künstlich erzeugten Knoten, in diesem Baum, diese Spielsituationen zu bewerten. Also das könnte dann zum Beispiel sein, wie viele Schachfiguren habe ich noch, wie viele Schachfiguren hat mein Gegner. Dann gibt es ja noch das Wissen bezüglich der Figurpositionen. Also einige Positionen sind etwas besser als andere. Und das kann man dann alles in so eine große Bewertungsfunktion mit einbauen sozusagen. Man sucht möglichst tief und man wählt dann den Knoten, der dann den besten Ausgang hat, geht den Weg dann zurück und wählt dann sozusagen basierend darauf den besten Spielzug. So, das wäre das Klassische, was in vielen Fällen, muss man auch dazu sagen, auch schon genügt, mindestens Amateure, im besten Falle aber auch richtige Experten zu schlagen. Wäre allerdings nach der Definition, wenn man wieder zurückgeht, was ist KI? Ein intelligentes System, das Entscheidungen fällt und aus den Entscheidungen lernt. Keine KI, erstaunlicherweise, denn es ist ja ein reiner Suchalgorithmus, der am Ende der Spielzüge sozusagen bewertet, wie gut ist die Spielsituation, sucht sich das Beste raus. Das heißt, es würde ja nicht lernen. So, das wäre jetzt der erste Satz. Der zweite ist, dass wir aber im Bereich Schach und auch gerade im Bereich Game of Go, das könnte sein, dass der ein oder andere von Ihnen da mal etwas darüber gelesen hat, dass da dann tatsächlich auch KI-Methoden Anwendung finden, und die funktionieren folgendermaßen, dass ein KI-Agent erstmal Entscheidungen trifft und basierend sozusagen auf diesen Entscheidungen eine Art Belohnung erhält. Also man könnte auch sagen eine Art Bestrafung, wenn das sozusagen in einem Game Lost endet. Und dass diese aufkumulierte Belohnung und Bestrafung genutzt wird, um die einzelnen Spielzüge zu bewerten. Diese Bewertung kann dann, ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, ein bisschen approximiert werden. Und ganz am Schluss wird dann nicht mehr nach dem besten Spielzug gesucht. Das heißt, man geht dann alle Möglichkeiten durch, sondern diese KI weiß dann tatsächlich, wenn sie diesen Zug ausführt, dann wird der tendenziell besser sein als ein anderer Zug. Und falls die KI dann doch im Endeffekt nicht recht hätte, dann würde sie dann durch diese Bestrafung, die dann am Ende erfolgt, diese Information bezüglich dieser Züge dann wieder aktualisieren. Also das Ganze geht unter dem Begriff Reinforcement Learning.
Bleiben wir nochmal beim Schach. Jetzt gibt man dem alles bei. Also ich als Schachgroßmeister sage der alles, was es für Möglichkeiten gibt. Aber wie schafft sie dann trotzdem gegen mich zu gewinnen? Weil man muss ja sagen, letzten Endes hat sie ja das gleiche Level an Informationen reinbekommen wie ein Schachspieler auch. Und die muss ja irgendwas machen, wo sie dann besser wird. Wo ist sie denn besser?
Wo ist sie denn besser? Also bei dem Suchen wäre sie einfach insofern besser, als dass sie halt mehr Züge durchsuchen könnte als ein Mensch. Das wäre natürlich die eine Sache. Im zweiteren Modell, in dem tatsächlich eine KI lernt, da wäre die KI darin besser, dass sie halt, ich sag jetzt mal, Milliarden, also deutlich mehr an für sich, also eher deutlich höher als das, von Spielzügen gespielt hat, zum Beispiel gegen sich selbst, und sich dann eben iterativ durch dieses Self-Play verbessert hat, den richtigen Spielzug zu wählen. Also es wäre wirklich eine gigantische Datenflut, und eine gigantische Anzahl von Spielepisoden von Self-Play notwendig, um auch eine entsprechend gute Spielperformance zu erreichen.
Mhm. Haben Sie noch mehr Beispiele, wo die KIs, die mittlerweile überall, das ist ja immer in aller Munde, ist es wirklich so, dass KI, wenn ich mein Handy anmache, dass kein App mehr ohne KI funktioniert? Also egal, und ich gehe zum Arzt, zum Bäcker, zum Friseur, überall ist KI, wenn ich was bei wem auch immer online bestelle. Ist es so wirklich seuchenartig über uns gekommen, um es mal negativ auszudrücken?
Das darf man ruhig so darstellen. Also ich würde jetzt etwas fachlich gegenargumentieren, indem man einfach erstmal Beispiele bringt, wo wäre sie denn wirklich drin? Digitalkameras oder die Foto-App zum Beispiel auf dem Smartphone, da wäre ein bisschen KI drin in Form von, ich erkenne das Objekt, auf das meine Kamera fokussieren wollte, also Gesichtserkennung zum Beispiel, oder auch die Pflanze, die ich jetzt gerade fotografieren wollte. Also da geht es dann wirklich ein bisschen um Objekterkennung, um diesen Fokus zu stärken. Das wäre das einfachste Beispiel. Ein anderes wäre, das kennt man durchaus, wäre der Assistent auf den Android-Smartphones, Hallo Google oder Hey Siri bei den Apple-Produkten. Das wäre im Übrigen so eine Art Keyword. Darauf hat man auch eine KI trainiert. Das heißt, die läuft im Hintergrund und die wartet nur darauf, dieses Keyword Hallo Google oder Hey Siri zu hören. Und erst danach wird dann auch, um mal die Ängste an der Stelle ein bisschen entgegenzuwirken, erst danach wird auch wirklich die Sprache aufgenommen und zu irgendwelchen Aktionen sozusagen transferiert. Also es wäre nicht so, dass das Smartphone, wenn man den Assistent anhätte, dann ständig sozusagen mithört und sagt, naja, was auch immer jetzt mein Besitzer gerade sagt, das nehme ich jetzt irgendwie auf, sondern man wartet quasi auf dieses Hallo Google oder Hey Siri, das wäre ein Keyword. Die KI vereinfacht, versteht erstmal, dass das Keyword da ist und schaltet eine weitere KI ein, um dann die Sprache zu erkennen. Also das wäre dann eine zweite KI, die dann diese Sprache erstmal in Text formt. Und eine dritte KI wäre dann notwendig, um aus diesem Text eine konkrete Handlung sozusagen abzuleiten. Also sowas wie öffne YouTube oder spiele mir Musik oder ähnliches. Und das wäre dann tatsächlich eine dritte KI. Vielleicht aus dem Alltag auch ganz nett, Müdigkeitserkennung, also Fahrassistenzsysteme, ich denke, die sind schon relativ geläufig, erkennt man zum Beispiel, also da wären dann mehrere Sensoren notwendig, Augenbewegungen oder die Lenkradbewegungen zum Beispiel, also wie gehe ich mit meinem Fahrzeug um, kann man aus gewissen Trends dann tatsächlich ableiten, dass der Fahrer müde ist und eine Empfehlung aussprechen, bis hin zum autonomen Fahren, was natürlich Stand heute immer noch ein klein wenig sozusagen Zukunft darstellt, aber ich denke, wir bewegen uns schrittweise auch in die entsprechende Richtung. Ansonsten Sprachübersetzung, wobei auch ich muss da gerechterweise sagen, wenn man in Google etwas eingibt und das möchte man in eine andere Sprache übersetzen, kann ein Muttersprachler meilenweise besser, ganz klar, also da denke ich, dürfen die KIs noch nachlegen. Und Brettspiele und Spiele spielen, genau, das hatten wir auch. Also das wären alles Themen aus dem Alltag.
Mhm. Das heißt aber, man kann sie ja so einsetzen, wie man möchte. Die ist ja weder gut noch böse, das kennt sie ja nicht. Ne? Ich kann jetzt ja auch meinem iPhone beibringen, also ich nicht, aber Steve Jobs oder wer auch immer, ja, der nimmt die ganze Zeit auf, nicht erst mit dem Startwort Hey Siri. Ja?
Im Prinzip ja, also muss ich auch fairerweise sagen, im Prinzip ja. Allerdings wäre das tatsächlich sehr anspruchsvoll, tatsächlich die ganze Zeit über aufzunehmen, was gesprochen wird. Diese Aufnahmen, das heißt dieses Speech-to-Text, das erledigt in der Regel ja auch nicht das Smartphone selbst, sondern da werden dann wirklich Teile der Sprache entsprechend an Google oder an Apple sozusagen übertragen. Der Server bei Google und bei Apple, der nimmt dann diesen Text, diesen Speech-to-Text vor, weil es ehrlich gesagt sehr aufwendig ist. Also das ist eine große Datenflut und es ist sehr aufwendig, aus dieser Sprache dann tatsächlich diesen Text abzuleiten. Also aktuell würde man sagen, das würde man immer in Text gießen. Das wäre ein gigantisches Datenaufkommen, das man auch erstmal handeln müsste.
Ja. Weil immer Leute berichten ja, ich habe mich über irgendwas unterhalten und dann wird mir das später in einem anderen Browser als Werbung gezeigt. Ja,
ja, das stimmt. Das stimmt insofern. Also unterhalten in Sprache, das glaube ich jetzt, muss ich zugeben, das glaube ich nicht. Aber was passieren kann, ist, dass man vielleicht in einem Chat oder in Textform sozusagen in einem Browser bei Google irgendetwas eingibt. Mhm. Man hat vielleicht, keine Ahnung, ich mache jetzt mal so ein unverfängliches Beispiel, aber alle verfänglicheren könnte man auch daraus ableiten. Ich habe halt zuvor nach einer Kaffeemaschine, nach einer Kaffeemühle, nach einer elektrischen Kaffeemühle gesucht. Das hatte ich mir auch mal vorgestellt für meine Espressomaschine. So. Und dann mache ich das zu und denke an nichts Böses und am nächsten Tag mache ich halt dann mein Google nochmal auf, suche vielleicht nach etwas ganz anderem, also nach irgendeiner News, die mich gerade interessiert und bekomme halt dann plötzlich eine Werbung für diese Mühle, nach der ich gestern noch gesucht hatte. Ja.
Aber da muss ich jetzt mal Ihre Position, also Sie nicht persönlich, sondern Ihren Stand kritisieren, weil bislang ist es noch nicht so ganz ausgereift. Meistens bekommt man dann noch Wochen danach die Turnschuhe angeboten oder wenn ich eine Reise buche, ich buche ja dann nicht die 5. und 6. Reise, da ist es doch eher so, dass es aktuell noch eher in die Kategorie Spam fällt. Und nicht nur, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Wir kommen dann auch jetzt nochmal in der zweiten Hälfte um Thema KI, künstliche Intelligenz, zu dem Limit, das das Ganze auch hat. Also sowohl die Grenzen, was kann die KI nicht. Und jetzt machen wir dürfen ja Werbung machen, keine Sorge. Für die HNU dürfen wir selbstverständlich Werbung machen. Und für Ihren Studiengang Data Science Management dürfen wir natürlich auch Werbung machen. Machen Sie doch mal Werbung. Was ist daran so besonders, was zeichnet die Inhalte aus?
Ah, das freut mein Herz, dass ich ein bisschen über Data Science Management berichten darf. Es ist ein neuer Studiengang an der HNU, der eben ab dem Wintersemester angeboten wird. Begrifflichkeit Data Science, was auch KI eben beinhaltet, trifft Management. Das wäre sozusagen das Motto. Man darf sich das einfach so vorstellen. Zuallererst mal vielleicht ein einführender Satz, der wäre wichtig. Wenn man gerne etwas mit KI studieren möchte, dann doch bitte Data Science Management an der HNU. So, jetzt habe ich Ihnen gesagt, aber ich stehe auch wirklich dahinter. Also auch meine eigene KI mit der inneren Überzeugung, die würde mir hoffentlich dann tatsächlich sagen, das hat er auch so gemeint, denn ich meine es so. Dann kommen wir vielleicht dazu, was man darin einfach lernt. Und zwar, man lernt etwas über KI, man lernt eben auch etwas über die Wirtschaft, man kann es verbinden und wenn man dann damit fertig wäre, das dürfte man dann auch als eine Besonderheit ansehen, dann könnte man eben einerseits Manager oder Managerin mit fachlicher Basis einfach sein, also im Bereich Data Science, das heißt, das wäre dann einfach ein fachlicher Manager oder eine fachliche Managerin. Man könnte aber genauso im Fachlichen einsteigen, da die Grundlagen eben in diesen Bereichen gezeigt werden. Dann wäre vielleicht noch wichtig, dass dieser Studiengang eine hohe Flexibilität anbietet. Das bedeutet, in den ersten 5 Semestern, da gibt es dann eben zu etwa, ich sag jetzt mal, einem etwas höheren Anteil fachlich, also Data Science, und einem etwas kleineren Teil Wirtschaft, gibt es ab dem 5. Semester Schwerpunkte. Die Schwerpunkte können gewählt werden. Also das bedeutet, dann kann man nach eigenem Interesse und auch so, wie man es sich in Zukunft dann im wenn man so weit denken kann. Also man muss immer, das möchte ich auch gleich mal dazu sagen, man muss sich immer ein bisschen vorstellen, wo sind die Interessen, was möchte man sozusagen studieren, das muss man natürlich für sich jeweils individuell entscheiden. Der Beruf spielt natürlich eine Rolle und ich kann Ihnen natürlich davon vorschwärmen, dass man am Schluss dann Manager mit fachlicher Grundkenntnis oder auch fachlicher Angestellter in diesem Bereich wäre. Aber ich denke, die Schülerinnen und Schüler, die können sich darunter noch nichts vorstellen. Aber wenn das Interesse einfach im Bereich KI und Data Science da wäre, man möchte, ich sag jetzt mal so, kein Nerd sein, sondern man möchte das Ganze dann auch mit Anwendung und Wirtschaft einfach verbinden, dann ist das ganz bestimmt ein toller Studiengang, verbunden mit der Flexibilität und mit den Freiheiten ab dem 5. Semester.
Informatiker ohne Nerd zu sein.
Ja.
Hätte man doch früher gesagt, schließt sich aus, oder?
Nein, das sehe ich nicht so. Naja, es sei denn, ich bin auch ein Nerd, ich muss das mal zu Hause checken. aber ich denke nicht, denn die Informatik, die wird immer weniger sozusagen nerdig, weil es einfach immer mehr Anwendung gibt. Es gibt auch immer mehr Interessierte sozusagen außerhalb dieses Bereichs. Die wollen wir alle fördern. Was man nicht vergessen darf, also vielleicht ist das noch eine gute Frage, was muss man mitbringen? Also außer Interesse und Neugierde an KI, Data Science und Management, muss natürlich auch MINT-Affinität da sein, ganz klar. Also da möchte ich nicht um den heißen Brei drum herum reden und sagen, ihr braucht kein Mathe, ihr müsst auch von dem ganzen MINT nichts haben wollen. Klar ist das dabei. Aber was ich aus meiner Perspektive sagen kann, ist, dass wir gute Erfahrungen darin haben, diese MINT-Affinität auch tatsächlich gut zu fordern. Das bedeutet, wenn man diese Neugierde hat und das auch tun möchte, aber selbst etwas unsicher ist, ob man das alles packen kann, dafür würden wir dann schon sorgen, dass wir die Grundlagen dann auch entsprechend darin bilden.
Wie lange gibt es diesen Studiengang schon?
Tatsächlich erst ab dem Wintersemester, also es ist wirklich neu, das heißt, es gibt
ganz,
noch
ganz, neu.
Ganz neu. Das heißt, ab jetzt bitte bewerben, sozusagen wäre dann meine Bitte. Data Science Management ist ein Bachelor-Studiengang, so hätte ich, also jetzt kommen wir da mit so ein paar Rahmenbedingungen. Es ist einfach ein Bachelor-Studiengang, grundständig. Vielleicht auch nett, weil man kann mir keine Fragen stellen, deswegen versuche ich da einfach diese Fragen in den Kopf durchzugehen. Inwiefern unterscheidet er sich von Wirtschaftsinformatik, könnte man ja auch stellen.
Gerade hier in Ulm ist natürlich dann die Entscheidung gegeben.
Ja, ne? total. Und er wäre tatsächlich insofern anders, als dass Data Science und KI vom ersten Semester ab eben integriert wäre. Also das heißt, man macht nicht Grundlage Informatik und Wirtschaft und hat dann irgendwann mal später einen Schwerpunkt sozusagen in Data Science oder KI, sondern Data Science und KI ist eben von Anfang an in allen Semestern sozusagen integriert und stellt einfach auch einen größeren Umfang dar als in einem reinen Wirtschaftsinformatik-Studiengang.
Jetzt können Sie natürlich noch nicht auf erfolgreiche Absolventen zurückgreifen, aber oder mit Beispielen bringen, wo Sie dann Ihre Studenten alle untergebracht haben. Aber gibt es schon Firmen, mit denen Sie da so Kontakte haben, zusammenarbeiten wollen oder dass man diese Verknüpfung zur Praxis hat? Oder wie wollen Sie die gewährleisten?
Es ist keine einfache Frage. Wir haben im Prinzip die gleichen Unternehmen sozusagen angefragt, die wir auch für bereits bestehende Studiengänge bereits schon Kontakte hatten. Wie gesagt, es ist halt einfach ein neuer Studiengang, der sich auch entsprechend entwickeln muss. Das heißt, Namen an der Stelle wären ohnehin schwierig und es wären tatsächlich ähnliche Unternehmen, die wir für bestehende Studiengänge wie Informationsmanagement, Unternehmenskommunikation und auch Information Management Automotive bereits in petto hatten. Bei einer Erstellung eines Studiengangs müssen aber auch entsprechende Unternehmen tatsächlich solch eine Empfehlung, also das ist vielleicht auch ein nettes Wissen, tatsächlich aussprechen. Also das heißt, für die Systemakkreditierung hatten wir das dann auch entsprechend vorgelegt.
Gibt es in Deutschland was Vergleichbares oder sind Sie da unique?
Ja, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Also wir hatten uns umgesehen. In der Regel ist das tatsächlich dann eher Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Data Science, also mit den gleichen Beschränkungen, die wir zuvor gesagt hatten. Das bedeutet, am Anfang muss man einfach tough Informatik und Wirtschaft sozusagen durchhalten, falls man sich für Data Science und KI interessieren würde. Es käme dann in diesem Falle einfach recht spät, bei uns eben von Anfang an mit integriert.
Also neuer Studiengang bei der HNU, bei der Informatik. Sicherlich kann man sagen, man kann damit sicherlich nichts falsch machen, weil der Bereich wird ja garantiert wachsen. Das heißt, Thema Digitalisierung, Thema Data, Thema KI ist ja nicht davon abzugehen, dass der in 2-3 Jahren irrelevant wird.
Absolut, das wäre so.
Ja, also das heißt, kann man guten Gewissens empfehlen und da gibt es natürlich dann ganz genug Anwendungen. Sie haben ja vorhin schon ein paar Sachen gesagt, wo man dann überall das Ding drin hat. Also man hat es ja, wir haben es ja vorhin gesagt, es gibt ja nichts, wo keine Data oder wo kein KI mehr aktuell drin sitzt in unserem heutigen Leben.
Ja, das wäre so. Ich meine, ich könnte jetzt ein kleines Beispiel eines Projektes nennen, sozusagen eines Data Science Projektes. Man stellt sich einfach mal vor, man hat ein Unternehmen mit einem Support-Postfach, ganz einfaches Beispiel. Es kommen E-Mails rein die E-Mails, die könnten vom Inhalt her in Beschwerde oder in Supportanfrage oder generelles Kundenfeedback unterteilt werden. Und in diesem Falle wäre es gut, eine KI zu bilden, die das automatisiert erkennt. Das heißt, die diese Kategorisierung in diesem Falle dann durchführt, sodass man dann keinen weiteren Mitarbeiter bräuchte, der diese E-Mails händisch und einzeln durchgeht, zählt und nummeriert sozusagen. Und solch ein Projekt, da wären dann viele Personen daran beteiligt, außer dem Fachlichen, der dann dieses KI-Modell bildet, wäre dann auch noch der Projektmanager dann da sozusagen, Deployment und Run, also durchaus ein komplexes Projekt.
Informationen dazu natürlich auf der Homepage HNU Informatik einfach eingeben. Der Professor Dr. Fauser macht den neuen Studiengang Data Science Management DSM. Wunderbar. Machen wir jetzt nochmal ganz kurz Musik und dann kommen wir nochmal, haben wir ja vorhin schon angekündigt, kommen wir nochmal zu KI zurück und dann schauen wir mal eher, was kann KI nicht, wo wir uns dann besorgt, entspannt zurücklehnen können und sagen, okay, wir sind doch noch nicht ganz so weit, dass wir Terminator-artig von Maschinen beherrscht werden im nächsten Jahr. Für den neuen Studiengang haben wir jetzt schon ausreichend Werbung gemacht, DSM alles nachzulesen auf der Homepage der HNU in Neu-Ulm für alle informatikaffinen Nicht-Nerds. So, jetzt holen wir Sie aber nochmal als Fachmann für die KI. Wir haben ja schon drüber geredet. An all die Kulturpessimisten, die denken, wir werden von der KI überrannt, habe ich jetzt mal eine ganz einfache Frage. Warum kann die KI keine Ampel von dem Zebrastreifen unterhalten? Warum ist das immer noch die Ausschlussfähigkeit, die Verifizierung, dass ich ein Mensch bin, wenn ich in irgendwelchen Portalen weiterklicken möchte?
Das ist im Prinzip keine einfache Frage. Da geht es ein bisschen Richtung Objekterkennung. Vielleicht müsste man ein wenig verstehen, wie Objekterkennung funktioniert. Mal sehen, versuchen wir es mal zu beschreiben. Wenn man ein Bild sieht, dann versucht der Mensch im Kopf dem ja gleich verschiedene Objekte zuzuordnen sozusagen. Wie das genau funktioniert, kann ich nicht sagen. Also ich bin kein Naturwissenschaftler, aber eine Maschine, die würde dann interessante Regionen in diesem Bild zuallererst mal erkennen. Also das wäre die einfachste Art von Algorithmus. Und diese einzelnen Teil interessanten Regionen, die würde man dann versuchen, einem Bild sozusagen zuzuordnen. Also das wäre so die ganz vereinfachte Art von Aussage. Etwas komplexer wäre, auch in diesen Teilbildern würde man Formen erkennen. Also wäre es ein Verkehrsschild, dann würde man vielleicht Teile eines Dreiecks erkennen. An der Farbe, zum Beispiel rot, würde man so eine Art Achtung erkennen. Und dann wüsste dann die KI dann schon mal, müsste in diese Kategorie von Verkehrsschildern als Beispiel fallen. Aber das Ganze ist tatsächlich relativ komplex, das muss man auch sehen. Und letztendlich entscheiden die Daten, mit denen die KI trainiert würde, genauso wie die Klassen. Also das heißt, es würde der KI explizit gesagt, bitte erkenne, och, oje, ich weiß es gar nicht, 26, wie viele Verkehrszeichen haben wir denn? Ich weiß es gerade nicht mehr, da stehe ich auf dem Schlauch. Ich behaupte jetzt mal 26, wird nicht stimmen, lacht ruhig. Auf jeden Fall 26 Klassen würde man dann vorgeben. Die KI würde genau diese 26 Klassen lernen. Käme allerdings dann noch eine 27. zum Beispiel dazu. Das wüsste die KI eben nicht.
Wo ist denn die KI jetzt besonders gut? Wo kann man sagen, hui, das ist aber schon weiter, als man vielleicht als Gemeindebürger denkt, wo die KI hervorragende Arbeit leistet?
Ja, also wenn man die Beispiele nimmt, in denen man einfach große Datenmengen hat und man möchte daraus etwas Abstraktes sozusagen ableiten. Also nimmt man vielleicht mal ein Forschungsbeispiel von zuvor mit den Sprachdaten und mit dem Spektrogramm und dieser inneren Überzeugung. Das ist ja durchaus, das muss ich zugeben, ein sehr abstraktes Konstrukt. Wir Menschen wüssten jetzt eben nicht genau, wonach wir suchen würden. Die KI findet aber in diesem Falle aus diesen großen Datenmengen diese komplexen Zusammenhänge und kann dann diese Entscheidungen sozusagen ableiten. Also das wäre jetzt so ein gutes Beispiel mit, das ist aber toll. Es gibt allerdings auch Gegenbeispiele.
Wo versagt sie denn komplett in Ihrer Meinung nach?
Naja, die Gegenbeispiele wären in vielen Fällen das, worin wir Menschen gut sind. Also darin wäre die KI dann eher weniger gut. Also Sprachverstehen zum Beispiel hatte ich ja angeführt. Das heißt, Sprache zu Text gießen, okay, das geht. die Ironie allerdings zu verstehen. Das heißt, ich habe zum Beispiel gerade etwas vermasselt und ein Kollege sagt dann mir zum Beispiel, das haben Sie wieder mal toll gemacht, meint aber das Gegenteil davon. Damit hätte eine KI natürlich entsprechend Schwierigkeiten.
Kann man das lösen irgendwann mal oder ist es schwierig vorauszusagen?
Das ist, da tue ich mir wirklich schwer, das vorherzusehen. Ich kenne aktuell keine wirkliche Forschung auf diesem Gebiet, die etwas vorzuweisen hätte. Man muss es auch so sehen, warum der Mensch das einfach weiß, ist, weil er einfach Kontext hat. Also das heißt, der Mensch kennt vielleicht die Situation, in der sich gerade ein anderer Mensch befindet, weiß sozusagen einfach ein bisschen mehr, als die KI an dieser Stelle sozusagen eben weiß und erfährt und kann natürlich dann auch besser, ja, die Situation einfach besser einschätzen. Also das ist wirklich schwer.
Aber jetzt haben wir doch, sag mal, Platz ist ja keine Schwierigkeit und auch Geschwindigkeit, denke ich mal nicht. Wir haben ja unfassbare Daten. Man könnte ja so einer KI komplett von YouTube bis Wikipedia alles zur Verfügung stellen. Aber dann schafft sie es trotzdem nicht, das Wichtige rauszufiltern.
Das ist eine gute Frage. Was ist das Wichtige? Kann ich auch nicht direkt sagen, denn das Wichtige ist ja auch beim Menschen durchaus subjektiv. Also, aber wüsste ich jetzt keine gute Antwort.
Mhm. Autonomes Fahren haben Sie ja vorhin auch schon mal angedeutet. Da haben wir auch den Professor Dietmeier hier an der Uni, der ja momentan eben nicht das autonome Fahren macht, weil das heißt ja, das Ding kann ganz alleine fahren, sondern das automatisierte Fahren. Automatisiertes Fahren, das passt ja schon ganz gut mit rückwärts einparken und Sensoren und so weiter und so fort. Ja, autonomes Fahren, wäre das möglich irgendwann mal?
Naja, gut, es gibt tatsächlich Testläufe, also das kann man auch sagen. In Hamburg zum Beispiel gibt es aktuell einen Bus. Ich weiß nicht mehr, wie das Projekt genau heißt, aber da kann man ja relativ schnell danach googeln mit Stichwort Hamburg Bus und 30 km/h. Das wäre das nächste Stichwort. Das heißt, dieser Bus fährt autonom, ist auf 30 km/h eingeschränkt, hat aber zur Sicherheit trotzdem noch einen Fahrer, der eingreifen könnte. Das Eingreifen wird meines Wissens nach protokolliert. Also das heißt, das ist wirklich dann ein Testlauf von diesem autonomen Fahren. Mal sehen, wie gut es funktioniert, sozusagen. Es ist insofern nicht ganz einfach, als dass viele, viele Informationen notwendig sind, um tatsächlich festzustellen, wo auf der Straße befindet sich gerade das Fahrzeug. Also es könnten die Fahrstreifen sein, es sind aber auch die GPS-Positionen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich mit anderen Fahrzeugen und mit der Umgebung sozusagen zu kommunizieren. Da gibt es auch verschiedene Ideen, also die dazu beisteuern könnten, dem Fahrzeug zu sagen, wo man sich gerade mit erhöhter Sicherheit sozusagen befindet. All das wäre notwendig, um das autonome Fahren auch, ich sag jetzt mal, für jedermann zur Verfügung zu stellen. Aber auch da gibt es dann diverse Schwierigkeiten, weil wenn man sich darüber unterhält, inwiefern ein Fahrzeug mit anderen Fahrzeugen und der Umgebung kommunizieren könnte, dann kann man sich schon vorstellen, dass man in der modernen Welt mehrere Modelle hat, die zu anderen nicht kompatibel sind. Länderübergreifend wird es dann auch nicht besonders besser, fair enough. Das heißt, da müsste man tatsächlich dann sich ein bisschen zusammenraufen und auch ein Kommunikationsmodell erstmal finden, sodass das klappt.
In einem geschlossenen System funktioniert es schon. Also wenn ich jetzt oben den Parkplatz von der Uni absperre und sage, ich kann das Auto da, dann kann das wirklich autonom schon rumgurken, wie es möchte.
Ne? Ja, das funktioniert tatsächlich recht gut. Die Beispiele, die macht man in der Regel aber dann eher tatsächlich mit Modellautos. Also das ist ja auch nett, dass man einfach ein kleines Modellauto hat, mit diversen Sensoren ausstattet und dieses Modellauto dann tatsächlich autonom fahren lässt. Funktioniert tatsächlich recht gut. Man darf allerdings halt nicht vergessen, wir wollen nicht ein funktioniert recht gut, sondern wir wollen so etwas wie ein funktioniert zu 100% immer narrensicher sozusagen. Das ist, denke ich, bestimmt kein einfaches Ziel, das zu erreichen.
Was kann so eine KI denn überhaupt nicht? Wir machen jetzt mal die Extrembeispiele von irgendwelchen Weltbeherrschungsfantasien. Ja? Kann die dann eigenen Willen entwickeln und eigene Ideen entwickeln und sich selber als sagen, ich will mich selber erhalten, so dieser menschliche Arterhaltungstrieb? Ist sowas denkbar überhaupt?
Das ist, also da bewegen wir uns wirklich im Science-Fiction-Raum, mache ich gerne, aber wie gesagt, mit dem entsprechenden Hinweis. Ich würde erstmal so anfangen, man überlegt sich ja, wie funktioniert eine KI? Wir wissen, eine KI ist ein intelligentes System, das Entscheidungen fällt und durch die Auswirkungen der Entscheidungen sich verbessert. Was bedeutet diese Verbesserung und was bedeutet es, was bedeutet das? Da gibt es auch in der Regel eine Zielfunktion, die definiert sozusagen, was ist eben gut, was ist nicht gut. An dieser Stelle müsste man jetzt den gesamten Lebenswillen sozusagen, also ich sag jetzt mal Neugierde, Interesse, überhaupt die Motivation, etwas zu tun sozusagen, das außerhalb eines rein messbaren Zieles festgelegt ist, das müsste man alles erstmal definieren können. Da würde ich mir schon etwas schwer tun. Also da vielleicht fehlt da auch meine Fantasie, aber ich hätte jetzt da keine gute Antwort darauf.
Aber die Geschwindigkeit, mit der es sich verbessert, ist doch relativ schnell. Also wenn man mal sieht, es gibt, glaube ich, 7 Stufen beim automatisierten Fahren, da geht es ja schon relativ flott voran, muss man ja schon sagen, ne?
Ja, absolut. Also das autonome Fahren, wie gesagt, das halte ich jetzt nicht für nicht machbar. Also ganz im Gegenteil, halte ich absolut für machbar. Ich hatte ja schon ein Beispiel genannt, in Hamburg fährt ja schon ein Bus. Ich denke halt allerdings zu diesem absolut machbar, da gehört dann auch dazu, dass wir als Fahrer und als Menschen einfach davon überzeugt sind, dass uns diese autonom fahrenden Systeme auch wirklich sicher zum Ziel bringen.
Und dann haben wir ja die ganzen rechtlichen und die ganzen ethischen Komponenten, die muss man dann auch noch irgendwie reinbringen. Ja. Und Sie haben es ja schon angekündigt, wenn wir uns schon teilweise innerhalb der eigenen Länder nicht einigen können, dann wird es natürlich jetzt mal EU-Welt oder sonst was noch schwieriger. Das sind ja dann die nächsten Umsetzungsprobleme, die jetzt gar nicht mit der KI selber was zu tun haben, aber daran kann es ja dann auch noch scheitern, ne?
Ja, absolut. Das sehe ich auch so.
Da hatten Sie jetzt bei Ihrer Forschung, um nochmal auf den ganz Anfang zurückzukommen, keine Schwierigkeiten mit Ihrer Spracherkennung. Das ist, haben Sie alles nur innerhalb der Studenten erstmal getestet. Und da geht es ja nur darum, ob man selber motiviert ist oder nicht,
ne? Ja, das ist richtig. Also in diesem Debattierclub-Setting hatten wir Studenten und Studentinnen, also Studierende, Schüler und Schülerinnen, dafür gibt es noch kein alternatives Wort, gefunden und eingeladen. Die hatten für uns dann die Daten entsprechend erhoben. Natürlich würden aber alle Beteiligten darüber informiert, also was wir mit den Daten tun, für welche Zwecke wir sie verwenden und so weiter. Das Einverständnis dafür musste gegeben werden. Aber das war recht unproblematisch. Danke.
Damit sind wir am Ende angekommen bei der Plattform. Der Professor Dr. Stefan Fauser ist bei uns gewesen. Wer DSM studieren möchte, Data Science Management an der HNU, bitte macht das alles. Da machen wir bei Radio Free FM gerne Werbung für den ganz, ganz neu geschaffenen Studienzweig hier in Neu-Ulm. Ich bedanke mich bei Ihnen. Die Sendung wie immer eine Woche lang nachhörbar und danach auch in der Mediathek abrufbar. Herr Fauser, vielen herzlichen Dank, dass Sie für uns Zeit gehabt haben.
Dankeschön, sehr gerne.
Und das war's. Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.